Ihr seht nachdenklich aus, Herr Rohrer, meinte Retz. Rohrer sah ihn an und nickte. Denk ich mir. Retz beugte sich über den Tisch und fasste ihn scharf ins Auge. Und, fragte er, seid ihr dahinter gekommen? Und dahinter? Hinter die Zauberei. Rohrer blies aus, lachte und zuckte mit den Schultern. Andere Frage, sagte Retz. Was habt ihr da im Wams versteckt? Rohrer zuckte zusammen und fasste hin. Retz lehnte sich zurück. Nun ja, meinte er schmunzelnd, so oft wie ihr unauffällig dahingreift? Herr Rohrer, ich habe euch hier zu vorgerückter Stunde alles Mögliche über Neumann erzählt, ungefähr sein ganzes Leben. Und ihr habt euch ein halbes Dutzend Mal ans Wams gegriffen und von Zauberei erzählt. Er sah ihn plötzlich ernst und prüfend an. Was ist da im Wams? Eine Waffe? Rohrer sah den Wirt mit großen Augen an und begann kaum merklich zu nicken. Eine Waffe, sagte er mysteriös, und Retz bekam gemischte Gefühle. Sapperlot, warum hat er das gefragt? Dann hob Rohrer mit großer Langsamkeit seine Hand und steckte sie in sein Wams, gleich unterhalb des Herzens. Herr Rohrer, Retz' Gefühle wurden noch gemischter. Rohrer holte die Hand wieder heraus. Was war das? Nein, das war keine Waffe, das war... In Rohrers Hand erblickte Retz eine Meerschaumpfeife, die mit Ornamenten verziert war. Retz lachte auf, erleichtert und begeistert. Das ist ja... Darf ich Sie einmal... Bitte gern? Retz nahm die Pfeife in die Hand, betrachtete sie aus der Nähe und seine Begeisterung wurde noch größer. Sie war außerordentlich fein gearbeitet, mit wunderschönen Arabesken verziert und ohne Zweifel kostbar. Dann tat Retz etwas Überraschendes. Er lehnte sich zurück, holte seinen Tabaksbeutel hervor, legte ihn auf den Tisch und seine Hände daneben. Er grinste Rohrer an, spielte mit seinen Fingern auf der Tischplatte, holte schließlich aus dem Beutel seine eigene Pfeife und legte sie hin. »Bitte, Herr Rohrer, seht sie euch ruhig genau an. Na?« Er kannte die Arabesken wieder. »Ja, genau, eine schlanke, edle Meerschaumpfeife, ganz ähnlich der euren. Ihr könnt euch vermutlich denken, von wem ich die habe. Die hat Neumann aus dem Türkenkrieg mitgebracht. Stimmt das, Herr Rohrer?« Rohrer nahm die beiden Pfeifen, betrachtete sie und lachte leise vor sich hin. »Ja«, meinte er versonnen, »aus dem Türkenkrieg.« »Eure Pfeife ist von Neumann.« Rohrer nickte. »Er hat sie euch geschenkt.« Rohrer schüttelte den Kopf. »Aha, aber wie kommt ihr dann in ihren Besitz?« Rohrer sah Retz an, der Schalk blitzte ihm aus den Augen. »Gestohlen«, sagte er. »Gestohlen?« Rohrer nickte grinsend. »Ihr habt Neumann diese Pfeife gestohlen?« »Nicht ich. Mein Vater.« »Euer Vater hat sie gestohlen?« Rohrer wiegte den Kopf. »Ich glaube, so muss man es wohl sagen.« »Euer Vater?« Mit gespieltem Tadel wackelte Retz mit dem Zeigefinger. »Ja, mein Vater, Johann Michael Ludwig Rohrer.« Rohrer legte die beiden Pfeifen vor sich auf den Tisch und betrachtete sie eine Weile. Er schien zu überlegen. Ohne aufzublicken, sagte er, »Kennt ihr seine Geschichte?« »Nein.« Rohrer lehnte sich zurück und dachte nach. Er schien unsicher, ob er wirklich weitersprechen wollte. Doch dann erzählte er. »Mein Vater war der Hofbaumeister der Markgräfin von Baden«, begann er. »Oha!« »Ja, er stammte ursprünglich aus Böhmen, ein Deutsch-Böhme, so wie Balthasar Neumann.« »Was für ein Zufall!« Rohrer sah auf. »Zufall? Ich weiß nicht, ob es Zufälle gibt auf der Welt. Jedenfalls im Jahre des Herrn 1719 wurde Damian Hugo von Schönborn Fürstbischof in Speyer. Damian Hugo, der Bruder von Johann Philipp Franz? Genau der. Der im selben Jahr Fürstbischof von Würzburg wurde? Zufall?« Beide schmunzelten. Dann fuhr Rohrer fort. »Und natürlich auch der Bruder von Friedrich Karl. Und wie die Schönborns nun mal so sind, Damian Hugo wollte sich ein Schloss bauen lassen.« »Diese Schönborns«, Retz schüttelte belustigt den Kopf, »die sind auf Schlösser völlig versessen.« »Ja, die Schönborns sind vom Bauwurm infiziert. Die halten sich allesamt für Architekten und manche sind es sogar.« »Also, Damian Hugo wollte sich ein Schloss bauen lassen, und zwar in Bruchsal. Dorthin verlegte er seine Residenz. Aber, wie die Schönborns so sind, er wollte unbedingt seinen eigenen Kopf durchsetzen. Und so überwarf er sich im Laufe der Zeit mit allen und jedem. Es gab von Anfang an Streit und Querelen bei der Planung, an der unter anderem auch Maximilian von Welsch beteiligt war. Mein Vater legte ebenfalls einen Entwurf vor, aber keiner der Pläne war dem Fürstbischof gut genug. Aufs Geratewohl begann er aber trotzdem mit dem Bau. Als es dann an das Hauptgebäude ging, das Corps de Logis, gelangte schließlich ein Entwurf von Anselm Franz Freiherr von Ritter zu Grünstein aus Welschs Mainzer Baubüro zur Ausführung. Die Bauleitung vor Ort wurde meinem Vater übertragen. Aber obwohl ja nun ein Ausführungsplan vorlag, nach dem zu bauen war, mischte sich der Fürstbischof immer wieder mit Änderungswünschen ein. So befahl er meinem Vater in Abwesenheit des Ritters zu Grünstein, ein Mezzaningeschoss auf das Erdgeschoss zu setzen. Darin sollten dann seine Dienstboten wohnen, damit sie immer in seiner Nähe wären. Solche Sachen hätten die Schönborns auch in Würzburg gern gemacht, das hat Neumann immer wieder durchblicken lassen. Das glaube ich. Nun muss man aber Folgendes wissen. Der Ritter zu Grünstein hatte in der Mitte des Baus ein schönes, querovales Treppenhaus entworfen, das in leichtem Schwung zum ersten Obergeschoss der Belle Etage hinaufsteigen sollte. Als der Ritter nun zur Visite kam und sah, was Damian Hugo sich von meinem Vater hatte bauen lassen, glaubte er wohl in Ohnmacht zu fallen. Denn er sah sofort, die Schlossfassade würde durch das neue Halbgeschoss ruiniert, vor allem aber würde das Treppenhaus nicht mehr gebaut werden können, da plötzlich viel mehr Höhe zu überwinden war. Dafür gab es aber keinen Platz mehr. Alle Einwände, die mein Vater, der die Pläne ja genau kannte, dem Fürstbischof gegenüber gemacht hatte, waren von diesem in den Wind geschlagen worden. Da nun Grünstein dem Fürstbischof nicht gut Vorhaltungen machen konnte, bekam mein Vater seinen gesammelten Unmut ab. Ich kann mich an diese Zeit sehr gut erinnern, leider. Ich war damals 11 Jahre alt. Tag aus, Tag ein war mein Vater beschäftigt. Er wurde immer angespannter und nervöser. Er saß zwischen den Stühlen. Das wurde nicht besser, als der Ritter von Grünstein den Bauauftrag schließlich im Groll niederlegte. Jetzt war plötzlich auch Damian Hugo betreten, denn nun sah er in der Mitte seines ansonsten höher wachsenden Schlosses ein riesiges, rundes Loch klaffen. Kurzerhand wurde mein Vater beauftragt, dieses Loch zu stopfen. Nächtelang saß er über Plänen, wie der verdorbene Bau noch zu retten wäre, aber er fand keine Lösung, während gleichzeitig der Fürstbischof auf den Weiterbau drängte. Weiterbau, was für ein Weiterbau, rief mein Vater, wenn er nachts verzweifelt durch die Wohnung stapfte. Er arbeitete wie ein Besessener, nächtelang. Er wurde krank davon, buchstäblich krank. Und schließlich trat er aus den Diensten des Fürstbischofs. Rohrer lehnte sich zurück, ließ seine Hände auf den Tisch fallen und machte eine lange Pause, bevor er weitersprach. Dann, kurz nachdem alles in diesem Eklat geendet hatte, kam jemand nach Bruchsal. Er kam aus der fernen Residenzstadt Würzburg, ein Baumeister, der in Diensten Johann Philipp Franz von Schönborns gestanden hatte. Retz schlug auf den Tisch. »Neumann!« »Neumann, jawohl, auf Geheiß Damian Hugos. Neumann kam und rettete den Bau.« »Verstehe, das ist nicht sehr erfreulich, dass Neumann schaffte, was eurem Vater nicht gelang.« Rohrer atmete aus. »Nicht sehr erfreulich. Herr Retz, ich vermute, ihr kennt das Schloss zu Bruchsal nicht.« Retz schüttelte den Kopf. Neumann kam also angereist, besah sich die Pläne, besah sich den Rohbau und löste das Problem, als sei es gar keins. Nicht nur, dass er binnen kurzem einen neuen Entwurf für das Treppenhaus machte, nein, dieser Entwurf war ein Geniestreich. Das Treppenhaus schwingt sich jetzt mühelos in die Belle Etage, überwindet die 1,5 Stockwerke, als habe es da nie ein Problem gegeben, und öffnet sich oben in einen eigenen ovalen Raum. Es ist ein Wunder. Ihr müsst es sehen, um zu verstehen, was ich meine. Rohrer holte Luft. Herr Retz, Neumanns Treppenhaus im Schloss zu Bruchsal ist keine Notlösung, wie man es hätte erwarten müssen. Das Treppenhaus ist die Krönung des gesamten Bauwerks. Im Vergleich zum Treppenhaus ist der ganze Rest trivial. Das Scheitern meines Vaters hat das Schloss veredelt, Herr Retz, so muss man es leider sagen. Er lächelte bittersüß. Das war nicht schön für ihn, das könnt ihr euch vorstellen. Retz verschränkte die Unterarme auf dem Tisch. Was geschah dann? Nichts geschah. Mein Vater konnte also miterleben, wie der Bau mir nichts, dir nichts weiterwuchs. Das hat ihn ziemlich getroffen. Trotzdem ging er natürlich immer wieder bei der Baustelle vorbei, um den Fortgang zu beobachten. Und eines Tages kam er mit dieser Pfeife nach Hause zurück. Wo hatte er sie her? Tja, das wollte er nicht sagen, zuerst. Aber dann erzählte er die Geschichte. Er erzählte sie mit diebischer Freude. Mein Vater hat Neumann nie persönlich getroffen, aber einmal, als mein Vater auf der Baustelle vorbeikam, war auch Neumann dort. Mein Vater hielt sich versteckt und beobachtete ihn. Er war im Gespräch mit einem Maurermeister. Dann sah mein Vater, wie Neumann seine Pfeife auf einen Mauervorsprung ablegte und wegging, um sich irgendwas anzusehen. Da sprang mein Vater aus seinem Versteck, schnappte sich die Pfeife und machte sich davon. Retz lachte. Allerhand! Ja, und den größten Spaß hat ihm die Vorstellung von Neumanns dummem Gesicht bereitet, wie er die Pfeife nicht mehr findet. Retz rieb sich vergnügt die Glatze. Von diesem Tag an ging es meinem Vater wieder besser, so seltsam es klingt. Er war wieder mit der Welt im Reinen. Aber, setzte Rohra hinzu, er hat die Pfeife nie geraucht. Ich auch nicht. Die Pfeife war für ihn eine kleine Rache, aber eine sehr wirkungsvolle. Für mich auch. Versteht ihr, Herr Retz? Retz nickte. Natürlich, vollkommen. Dann machte er eine nachdenkliche Pause. Jetzt sagt einmal Herr Rohra. Ja, weshalb seid ihr nach Würzburg gekommen? Rohra kratzte sich mit der linken etwas umständlich an der rechten Schläfe. Na, wegen der Pfeife. Ich wollte sie Neumann zurückgeben. Retz runzelte die Stirn, schaute zur Decke und sagte langsam, ihr seid hunderte von Meilen gereist wegen der Pfeife? Ja. Die Neumann sicherlich komplett vergessen hatte? Ja. Nach beinahe 30 Jahren? Besser spät als nie, entgegnete Rohra mit verlegenem Lächeln. Verstehe. Ihr fragt euch jetzt, was in den letzten 30 Jahren geschehen ist, dass ich mich zu guter Letzt entschließe, die Pfeife zurückzugeben, vermute ich. Retz wiegte den Kopf, so ungefähr. Rohra nahm einen Schluck Wein. Ah, herrlich. Also, er setzte sich bequem zurecht. Ich selbst bin in die Fußstapfen meines Vaters getreten. Mein älterer Bruder auch. Zusammen unterhalten wir in Rastatt ein Baugewerbe. Ich bin also in die Lehre gegangen und während meiner Gesellenzeit auf der Walz bin ich recht weit herumgekommen. Dabei bin ich Neumann immer wieder begegnet. Nein, nicht ihm persönlich. Seinen Bauwerken. Seinen Entwürfen. Anfangs tat ich so, als würde mich das alles gar nicht interessieren. Aber in Wirklichkeit war meine Neugier grenzenlos. Ich konnte mich einfach nicht entziehen. Auch als ich dann wieder in Rastatt war, hielt ich mich immer so gut es ging auf dem Laufenden, ließ mir heimlich Abschriften seiner Entwürfe kommen und so weiter. Ihr versteht, ich wollte herausfinden, wie Neumann arbeitete. Denn je mehr ich von seiner Arbeit zu sehen bekam, desto klarer war, das Treppenhaus in Bruchsal war keineswegs ein einmaliger Wurf. Retz deutete auf den Tisch. Und die Pfeife? Die Pfeife. Die begleitet mich seit dem Tod meines Vaters die ganze Zeit. Schwer zu sagen, warum ich sie immer bei mir habe, obwohl ich sie ja nie rauche. Ein Erinnerungsstück an meinen Vater natürlich. Aber es hat auch etwas mit Neumann zu tun. Die Pfeife ist zugleich eine Art, wie soll ich mich ausdrücken? Er verstummte. Unterpfand, schlug Retz vor. Rohra betrachtete die Pfeife. Unterpfand. Ich glaube, die Pfeife sollte mir eines Tages den Grund liefern, Neumann persönlich kennenzulernen. Ohne es selbst zu wissen, wollte ich das die ganze Zeit. Ich wollte sehen, was für ein Mensch er war. Verstehen, wie er dachte. Denn so viel ist mir in all den Jahren meiner eigenen Bautätigkeit klar geworden. Neumann war ein Architekt, der großartig, wohlgeformt und zuverlässig bauen konnte. Aber er war auch mehr als das. Er war ein Genie. Retz schaute nachdenklich auf den Tisch. Vielleicht muss man ihn gar nicht persönlich kennen, um ihn zu verstehen, meinte er. Vielleicht genügt es ja, seine Bauwerke zu sehen.